Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zum Börsenbunch Podcast. Dass es sich bei diesem Podcast um einen Finanzpodcast handelt, wirst du herausfinden, nachdem ich dir diesen Disclaimer vorgelesen habe. Hiermit weisen wir darauf hin, dass die Inhalte in diesem Video lediglich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageempfehlung darstellen. Die Protagonisten, Gäste oder Chatteilnehmer können nicht einschätzen, inwiefern die im Video besprochenen Finanzinstrumente ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und ihrer Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Podcast individuelle Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Was zur Folge hat, dass weder die Protagonisten, Gäste oder Chatteilnehmer für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen und Kommentaren in diesem Podcast getroffen haben. Die in diesem Format angesprochenen Finanzinstrumente können unmittelbar und mittelbar von den Protagonisten, Gästen oder Chatteilnehmer selbst im Bestand gehalten werden. Hierdurch ergeben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Grüß dich. So, Jungs, jetzt sagt mir bitte, wir gehen gerade live, weil Firefox wollte irgendwas updaten, was ich nonchalant weggedrückt habe.
Na klar.
Ja, so geht das, weil mein Balken scheint festzustecken.
Mal gucken.
Das will ich nicht hören.
Bin unvorbereitet.
Ja, dann ist alles wie immer bei uns, ja? Herr Strelo. Wir nehmen die Sache leicht.
Wobei ich euch habe, hat einer das Video geguckt?
Ja, ist ja gut, beruhige dich.
Ja, kennt ja auch. Also, weil man muss auch mit dazu sagen, ich habe in weiser Voraussicht, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich frage, hat einer das Video, also, vielleicht aber das nochmal vorweg, wir werden den Namen des Autors nicht erwähnen. Weil ich
gut, dass du es sagst, ja.
Also bevor das jetzt irgendjemandem rausrutscht, wir machen das anonym, weil ich habe das, ich war ja heute in Köln, gestern hingefahren, hatte eine Zugfahrt nach Köln Zeit und habe gedacht, ja komm, fliegst du mal rüber. Und dann hatte ich einen Computer dabei und dann habe ich das zumindest in Stellen nochmal ordentlich auseinandergenommen. Und deshalb, also das sind wir fair und arbeiten da einfach nur zu. Konstruktive Kritik, so wie wir das hier machen als gute Menschen.
Du übernimmst dann sowieso die Führung bei diesem Part. Ja, dann passiert auch nichts, dass wir uns verlaufen.
Ja, also erstmal fragen wir natürlich Herr Strelo, was der ist. Aber dann kommen erstmal machen wir jetzt Intro. Aber dann fragen wir Herr Strelo, dann kannst du erstmal einen ersten Eindruck und dann können wir mal meine Folien hier durchgehen. Aber erstmal, bevor
erst wir. Erstmal reden wir über andere Sachen, ja, bitte. Nicht so hektisch.
Ja. Erstmal, das Wichtigste, erstmal Herr Strelo anfangen, hat unvorbereitet. 2 Wochen Zeit hat man jetzt seit neuestem. Ja, und die komplette Sendung wieder einen Tag vorher im Zug vorbereitet. Aber darüber hinaus habe ich wirklich gutes Zeug. Also wenn wir hoffentlich gut durchkommen mit diesem Video, habe ich echt was, worauf ich mich sehr freue dieses Mal.
Also bei mir geht das schnell mit dem Video.
Bei mir geht's schneller.
Gut. Ja, wir werden jetzt also auch mit so unangenehmer Stille werden wir das begleiten, Herr Strelo. Wir werden also, nachdem Sie fertig sind, werden wir erwartungsvoll in die Kamera blicken.
Womit?
Da kommt doch hoffentlich noch was. Aber wir sagen erstmal Hallo und herzlich willkommen zu Börsenbunch. Und freuen uns besonders, weil das muss man auch mit dazu sagen, also in diesem zweiwöchigen Rhythmus, es ist richtig ein Highlight meiner Woche oder meiner 2 Wochen meines Monats, dass man sich denkt, boah geil, heute Abend mit den Jungs und da freut man sich entsprechend drauf. Dann thematisch kann man hier ganz schön sehen, weil Herr Strelo ja also sich zu fein gewesen ist, mit uns Digitalkarneval zu feiern, weil er wieder in Düsseldorf mit den Jecken da betrunken sein wollte, habe ich uns das heute mal in die Sendung gebracht und uns wunderbare Karnevalsstimmung mitgebracht. Düsseldorf-Helau.
Düsseldorf-Helau.
Düsseldorf-Helau. Guck,
ja,
wie ich mir das gemerkt habe über 2 Wochen. Genau, thematisch, also gehen wir eine Zuschauerfrage, möglicherweise ein bisschen detaillierter, als man es hätte machen müssen. Also ich glaube, Tino kriegt das wahrscheinlich auch in einem Satz zusammengebacken, worum es da geht. Aber da sind viele Dinge dabei, die man tatsächlich, also von denen man viel lernen kann.
Und also so ein bisschen, also was ist diese Unschärfe am Kapitalmarkt und wie funktioniert also auch so dieser Populismus? Jetzt, wo wir es nicht mehr nötig haben, keine Werbung mehr schalten und noch alle zwei Wochen kommen, können wir ja mal ein bisschen hier Klartext reden, YouTube. Wird ein gutes Programm. Und danach, und das ist nämlich das Tolle, also ich habe ja das quasi mir angeguckt und dann habe ich mir gedacht, ja, also vielleicht mal vorher weggenommen, also die Kernthese ist, wieso Aktien immer steigen, also großartig, wie es klingt, habe ich mir tatsächlich mal Gedanken gemacht und ich habe uns 5 Thesen, und das ist nicht einfach, das sind welche, die habe ich mir selber überlegt, und zwar, wieso der Markt steigen wird. Und die würde ich gerne mit euch besprechen, aber nicht irgendwie so Larifari, sondern dass wir uns mal wirklich Gedanken machen, also aus Jakobs großer Gedankenfabrik mal ein bisschen Bälle hin und her spielen, ist da was dran. Also muss man mit dazu sagen, also steigen Aktien Perspektive auf dieses Jahr. Viel mehr möchte ich mich da gar nicht auf dem Fenster lehnen. Aber es wird großartig. So viel sei schon mal vorweg gesagt. Ansonsten hat Herr Strehler euch bestimmt noch was zu sagen, wie man diesen Kanal zu bedienen hat.
Ja, das wäre ja ganz wunderbar, wenn ihr auch im zweiwöchigen Rhythmus uns folgen würdet und deshalb Abo dalassen, Glocke aktivieren, 5 Sterne im Podcast, Liebesbriefe unter die Kommentare, also und Live-Chat natürlich bitte auch sehr gerne dabei zu sein. Das wäre natürlich schön. Da ist ja noch ganz ruhig, wahrscheinlich noch alle am Essen. So, das ist ganz wichtig. Und den Podcast splittest du jetzt immer wöchentlich, richtig, Jakob?
Das ist korrekt, habe aber weder das Intro noch das Outro angepasst. Also in dem Podcast wird dir immer noch versprochen, es würde am nächsten Montag weitergehen und wir hören uns in ein paar Tagen oder so. Also es stimmt vorne und hinten nicht, aber wie das alles jetzt. Wir haben es nicht mehr nötig. Ja, weil sonst, das würde ich gerne noch einmal verlängern mit also allerbesten Grüßen an Finvestigativ, dem wir erstmal gratulieren, dass sein Flo Farrell-Beitrag es ein weiteres Mal ins Fernsehen geschafft hat. Oh. Also da wird dann so wieso ist Finanzen im Internet so beschissen und dann so eine Kamerafahrt an seinem Account vorbei, herrlich. Also auch ganz toller Beitrag, ZDF, keine Ahnung, investigativ will ich sagen, heißt aber irgendwie anders. Und auf jeden Fall, also Ehre, wem Ehre gebührt. Und dann also quasi im Zuge von dem kam dieser Flo Farrell, der Typ, der seine Trades nicht schließt, hat also auch jetzt irgendwie nochmal Tausende von Aufrufen jetzt auf Instagram gemacht dadurch. Und in dem Kontext hat er dann auch nochmal gesagt, also mit diesem Beitrag habe ich Tausende von Likes gemacht, bin 2-mal im Fernsehen gewesen, habe gefühlt einen Verbrecher hinter Gittern gebracht. Und da bin ich besonders stolz drauf, habe es in die Sendung Börsenbunch geschafft. Und dann habe ich das quasi gerepostet und das ist auch die Antwort darauf, wieso wir jetzt wir haben einen Zehnersprung gemacht, womit man ja eigentlich schon gar nicht mehr rechnet, weil wir doch eigentlich die Bücher geschlossen hatten auf 1,3. Und haben jetzt glaub, 10 neue Follower dazu gewonnen, dank für Investigativ. Das finden wir großartig, die grüßen wir alle. Also wir sind genauso seriös, wie es dabei für Investigativ vorgestellt wurde. Und übrigens auch, also das ist für euch ja gar kein Begriff mehr, aber wir haben 100 neue Follower auf Instagram jetzt.
Nein.
Gibt's das noch?
Ja, gibt's das noch?
Gerade so eben.
Wow.
Ja, ich hab's Handy gewechselt und seitdem habe ich kein Instagram mehr. Also.
Und? Fehlt's dir?
Nicht die Bohne. Die haben auch aufgehört, mir Erinnerungsmails zu schicken. Ein spannender Beitrag von XY ist irgendwie da und sowas. Und ich immer so, ja, keine Ahnung, aufs Passwort vergessen. Die hören auf nach 2 Wochen.
Ja, gut.
Ja, gut. Aber ändert aber nichts an der Tatsache, also große, für unsere Verhältnisse riesige Erfolge auf allen Kanälen.
Da, in dem Zusammenhang, ganz kurz, eine kleine Anekdote von mir und zum Thema Zeit und Zeitverschwendung ist der Teil von Zeit. Da habe ich irgendwann kürzlich ein Interview gelesen, Wissenschaftlerin, keine Ahnung, oder ein Interview gehört. Und da ging es darum, dass wir, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht lüge, da ging es darum, dass wir 4000 Tage Lebenszeit haben im Durchschnitt. Kann das sein?
Nein.
Nee, aber es war was mit 4000 oder 40.000, auf jeden Fall. Oder 4000 Wochen?
Das kann hinkommen.
So, da waren es 4000 Wochen. Und wenn man das mal so vor sich sieht, die Zahl 4000 und Wochen, dann wird einem bewusst, wie geizig man mit seiner Zeit sein muss, weil man so schnell die Wochen verschwendet. Man sagt sich, oh, es ist schon wieder Montag. Naja, wieder eine Woche vorbei. Und was habe ich eigentlich gemacht? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht erinnern, was letzte Woche war. Das heißt, ein Bewusstsein schaffen für das Wertvollste, was wir haben, nämlich Zeit. Und da waren diese 4000 Wochen, da könnte man jetzt einen Counter einbauen, das gibt es übrigens auch schon, eine Lebensuhr für den Rechner, ja, und die zählt rückwärts. Und dann siehst du jeden Morgen, ja verdammt, da ist ja schon wieder was weg. Ja? Also das mal zum Thema Zeit und Zeitverschwendung und Instagram.
Eine wirklich faszinierende Vorstellung. Also man geht offensichtlich von 77 Jahren Lebenserwartung aus oder bewusstem Leben an der Stelle. Mhm. Und dieses Countdown-Ding, es gab eine Ausstellung in Düsseldorf, Beyond Fame, hatte ich dir mal geschickt, Tino, wo ja, prominente Kunstmacher, war ja meine Idee, war ja irgendwie rund um den Anlegertag oder sowas halt. Auch von Merit Becker ein gestalteter Raum, der hatte dich ja interessiert. Auf jeden Fall gab es von Jean-Rémy van Matt, den du selbstverständlich auch kennst, eine Kunstinstallation, wo Uhren waren, die rückwärts liefen. Und zwar liefen die aber in Sekunden rückwärts, und zwar auf das durchschnittlich erwartete Todesdatum von Personen, respektive darüber hinaus. Darüber hinaus schaffte allerdings nur die Uhr von ehemaligem Papst Benedikt, ja, der nämlich quasi über sein statistisches Soll schon rüber war. Und alle anderen, Omi Uhren, Vitali Klitschko und was es da alles gab, liefen rückwärts. Und das mit wunderschönen analogen Glühbirnen, die Ziffern in sich hatten. Das sah auch ganz toll aus. Habe ich mal geschaut, so ein schönes Gimmick eigentlich aus irgendeiner Röhrenradio-Zeit oder sowas, ja, dass man darüber Zeit hat ansagen lassen können. Also nicht diese Klacker-Dinger, sondern in so einer Glühbirne. Tolle Kunstinstallation. Kann man sich auch anfertigen lassen. 4000 Euro.
Das ist aber was Schönes, um es zu Hause zu haben.
Ja, das ist nicht so morbid, wie es klingt. Du würdest dir, ich meine, du kommst früh in die Küche, ja, völlig träumt und gehst zum Kaffee und schaust auf diese Uhr und sie läuft rückwärts und du sagst dir, ja, heute ist ein guter Tag, ich muss was machen.
Ja, aber ich hab natürlich schon den Lifehack dazu gemacht. Es gibt so Retirement-Uhren, die man relativ preiswert ist, dann digital halt bestellen kann. Da kannst du dir quasi ein Datum einstellen und dann läuft das Ding halt auch rückwärts. Ja, also bis zur Rente typischerweise, aber kannst ja ein beliebiges Datum reinmachen und auf Basis der Sterbetafel der deutschen Versicherungswirtschaft wird man für jeden Jahrgang auch entsprechend das zu erwartende Ableben dort bekommen. Ja. Dann kannst du dir das selber machen. Also ist noch in meiner Projektschublade, wenn ich mal viel Zeit habe, dann bastel ich mir doch so ein Ding selber.
Cool. Ja. So, also das mal dazu. Ja, also nachdenken, was man so tut mit seiner Zeit.
Ja, also weil ich muss also der Vollständigkeit halber, weil ihr das jetzt vergessen habt, möchte ich mich gerne noch mal entschuldigen hier bei der Bitcoin-Community für Tinos furchtbare Aussage, das Wertvollste, was wir hätten, wäre Zeit. Selbstverständlich ist das Wertvollste, was wir haben, Bitcoin, liebe Bitcoin-Community, bevor ihr uns böse Kommentare hier drunter schreibt. Das muss natürlich hier auch immer noch mit dazu erwähnt sein. Aha. Mit besten Grüßen an Michael Saylor.
Läuft.
Ja, aber ansonsten ist, könnte man also jetzt mal abgesehen von eurem humanen Ableben, was ja dann aber quasi posthuman hoffentlich noch weitergeht, wenn ihr alle noch in der Kirche seid.
Naja, Singularität, mein lieber Freund, ja. Wir laden uns natürlich hoch. Ja?
Ja, angeblich kann der Typ, dem Elon Musk einen Computer in den Kopf geimpft hat, mittlerweile schon eine Maus bedienen mit seinen Gedanken. Also, schöne neue Welt. Ja. Aber als geschmeidige Überleitung in aktuelle Themen, wie steht ihr denn dazu, dass ihr jetzt noch ungefähr 4 Stunden habt, bis möglicherweise euer komplettes Portfolio seinen Tod findet, wenn die Nvidia-Zahlen rauskommen?
außer S&P 500 bin ich da nicht engagiert. Also
ist die Frage immer, korreliert es oder nicht? Ne?
Nicht mittlerweile alle. Es läuft doch alles nur noch darauf hinaus. Also, das ist AI. Also, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die schlecht sein. Aber wie sollten die? Also, ich meine, die sind ja rückblickend. Also
es geht nicht um die Zahlen, es geht um den Ausblick.
Ja, aber ich sag mal, der Ausblick wird ja, also, mein, was heißt der, mein, der Ausblick, wie soll der denn aussehen? Außer die verkaufen nur noch mehr von diesem Zeug. Also, ich kann mir, also, ich meine, ja, mittlerweile, man weiß überhaupt nicht mehr, was zu erwarten ist. Aber ich finde es doch schon schön, also dass wir endlich mal wieder einen Markt erreicht haben, wo also Realwirtschaft überhaupt keine Rolle mehr spielt und es halt alles punktuell auf die Annahme von irgendwelchen, von einem sehr kleinen Kreis von Menschen, wie möglicherweise das zukünftige Geschäft aussehen wird, was den ganzen Markt stützt. Also besser wird Börse doch gar nicht.
Ja. Ich glaube, ich habe bei dem Radio gehört irgendwie, dass die Prognose der Bundesregierung, was die Konjunktur angeht, korrigiert wurde.
Mhm. 0, jetzt. Ein klein.
Von 1,3 auf 0,2%.
Naja, das sind Abweichungen.
Schärfen.
Ja, Heisenberg, weißt du. Ja.
Ja.
Nein, das ist nicht schlimm. Ach was.
Ja, aber guck dir China doch mal an. Also wie soll Deutschland überhaupt, wo soll das hingehen? China ist ja komplett gen Süden. Und dann aber, das habe ich nachher übrigens auch in meinen Thesen, dann, weil den lass uns doch, also Geopolitik lass uns da nochmal rübernehmen. Weil ansonsten wäre die Frage, hättet ihr denn sonst irgendwas, weil wir jetzt 2 Wochen jetzt, die hier zwischenliegen, was Aufregendes rund um Börse.
Ich habe Muskelkater.
Kennt ihr noch
Muskelkater? Wisst ihr, was Muskelkater ist, Freunde? Ja.
Ja.
Ich habe Muskelkater hier, hier und hier. Ja. Und jetzt müssten die Abozahlen aber, ne? Jetzt bin ich aber hier, Freunde.
Ja. Das werde ich genau für den Börsenbunch TV OnlyFans-Account hole ich die Szene da raus.
Ja. Ich bin sprachlos. Tino trägt doch eine Hose.
Ja, manchmal. Heute, ausnahmsweise.
Weil du wusstest, dass du aufstehen wirst.
Ja, genau. Ich habe hier schon tatsächlich anders gesessen und ich hatte auch schon mal OP-Strümpfe an. Erinnert ihr euch? Weiße OP-Strümpfe, weil ich 100 Kilometer Rad gefahren bin und danach mache ich mir immer diese
Kompressionsstrümpfe
um die Beine. Das hilft bei der Entschlackung, ja. Weil beim Muskelkater habe ich dann heute auch endlich mal erfahren, da werden Proteine zerstört. Also jetzt kommt wieder Schulunterricht, Freunde.
Eine Übersäuerung ist das.
Naja, ja, das ist das ist die allgemeine Bezeichnung, aber was passiert, ist, dass Proteine zerstört werden, und zwar Peptide. Mhm. Und das verursacht diesen Schmerz.
Ja. Sind Peptide nicht Fettbestandteile?
Protein?
Protein nicht. Protein ist ja Eiweiß.
Ja, genau. Und Peptide? Genau.
Und oh, das Peptide? Heißt,
Peptide? Schauen wir nach. Jetzt machen wir das Ding zu Ende. Mhm. Was sind Peptide? Hallo.
Ein Peptid ist eine organische Verbindung, die Peptidverbindungen zwischen Aminosäuren enthält. Nach deren Anzahl werden Oligopeptide mit wenigen von Polypeptiden mit vielen Aminosäuren unterschieden. Lange Polypeptidketten werden auch als Proteine bezeichnet.
Ah.
Insbesondere die durch Proteinbiosynthese gebildeten.
Naja, super. Also, ne, ich meine, da sage mal keiner, dass wir hier nicht holistisch herangehen. Ja?
Ja,
man muss in der Lage sein, das Relevante rauszufiltern. Das ist wie im echten Leben hier.
Ja, natürlich. Und das, wir versuchen das für uns. Wir treffen uns ja hier zu unserem Stammtisch, um voneinander zu lernen. Und wer dabei sein will, kann gerne dabei sein. Ja? Und noch eine Sache, bevor neue Bücher, ja, soll ich? Und
immer.
Zwar ich war in der Osteria in Dresden, Prager Straße, Grüße an die Osteria, gute Leute, gutes Essen. Und danach im Thalia und ich habe mir Triggerpunkte gekauft. Jay, könnte für dich auch interessant sein. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Und nachdem ich 2 Jahre lang wie ein Wolf um dieses Buch herumgeschlichen bin, habe ich es jetzt endlich mitgenommen. Steven Pinker. Ja? Okay. Aufklärung jetzt. Die Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt, eine Verteidigung. Also hier geht es darum, diese Dinge zu verteidigen gegen die ganze spalterische Entwicklung und Bewegung in der Gesellschaft.
Einfach zu sagen, ich bin ja gespannt, ob wir noch zu retten sind.
Eben, das erhoffe ich mir von diesem Buch. Also es soll wohl ein sehr positives Buch sein. Es gibt Hoffnung. Ja.
So, das war's von mir. Hoffentlich lesen das aber auch alle bis zu den Landtagswahlen jetzt und die Europawahl.
Ja, weißt du.
Ja, es gibt Hoffnung für wen, ist doch die Frage, Herr Strelo.
Euro. Ja.
Ja, weil also bei mir auch eher, also ich habe jetzt endlich mal Man Who Solved the Market durchgelesen.
Oh,
und? Unglaublich tolles Buch. Also das ist, also es hat ja am Anfang so ein bisschen, also sehr langatmiger Start. Und dann habe ich also, ich habe ja immer so 3, die ich so parallel las und dann irgendwie, also habe ich dann irgendwann, also überschritt es dann aber so einen Punkt, also wo er dann tatsächlich sich also mit diesen Mathematikern dann irgendwie da in dieser Strip Mall eingeschlossen hat und dann also wirklich so zu einer Bretterbude angefangen hat, quantitativ zu handeln. Und ab dann wird das ein so unglaubliches Buch und dann konnte ich es auch nicht mehr weglegen und also wirklich voller Begeisterung. Also das Gregory Zuckerman, Man Who Solved the Market, warme Empfehlung. Und das ist vor allem, also da in so einem Buch also wirklich noch nie so gut rausgearbeitet wurde wie da. Also so ein Gefühl von, es ist nie zu spät. Also ich meine, es gibt ja also hunderte Bücher, die dir halt irgendwie, also mit Mindset und wie du dein Leben optimierst und irgendwie ist alles so halbgar und am Ende verkauft dir Alexander Fischer ein Steuerseminar und du bist kein Deut klüger. Ist bei diesem Buch also halt wirklich der Typ, was der alles durchgemacht hat, im hohen Alter einfach damit noch angefangen, über 10 Jahre nichts funktioniert, immer verliertes Geld und dann halt irgendwie nochmal 10 Jahre oben mit drauf, damit es dann wirklich also fast nach einem Vierteljahrzehnt dann irgendwann richtig losging. Und also wirklich, also eine unglaublich positive Geschichte von einem wirklich großartigen Typ, also Jim Simmons, ne, auch wenn sie das halt so beschreiben, wenn er da so in Bermuda-Shorts ins Büro kommt und dann nach 5 Minuten ist der ganze Raum unter Qualm und seine ganzen Quants ersticken, weil er so viel raucht. Ja, kamen wir da, ja, und dann hatten wir halt irgendwie, also um die Kunden zu überzeugen, zu investieren, ne, für Abschluss des Deals so eine riesige Torte vorbereitet und dann ging Jim Simmons an dieser Lobby vorbei und komm doch mal rein, erzähl doch mal, wie wir das so machen. Kommt in den Raum, halb gerauchte Zigarette, weiß jetzt nicht, wo er sie ausmachen soll, drückt sie in dem Kuchen aus, also das, toller Typ. Also da war, also auch das Raucherherz voller
ist der, aber der ist auch Mathematiker, oder?
Der ist ganz renommierter Mann, habe ich auch in der Form gar nicht gewusst. Ja, also vorher hier Codebreaker für so eine Untergruppe des CIA, also halt quasi Anfang seiner Karriere, also nach einer unglaublichen, also wissenschaftlichen, also akademischen Karriere, dann Codes geknackt für das US-Militär, dann wieder zurück in die wissenschaftliche, so einen kompletten Lehrstuhl aufgebaut, an so einem Ort, von dem man noch nie irgendwas gehört hat, also die besten Mathematiker zusammengezogen, um dann, obwohl er alles hatte, einfach zu sagen, komm, ich knack den Markt. Und dann also in einem Milieu, wo sie alle gesagt haben, Mensch, also Nichtsagendes, es gibt doch wertlos keinen gesellschaftlichen Beitrag, Börse, sich nicht beirren lassen, das gemacht und jetzt, wie schon gesagt, also heute Renaissance und Medallion, ja alles, also Brandname. Tolles Buch, warme Empfehlung.
Okay, vielen Dank.
Ja, und
Für die, die nicht lesen wollen, ich habe, nachdem ich da ewig in meiner Watchlist rumschlawenzelt auch bin, Generation Wealth angefangen. Dokumentation. Eine US-Amerikanerin, Fotografin, die in den 80er Jahren angefangen hat, so Gesellschaftsfotografie zu machen und diese immensen Reichtum USA, aber auch China später zu dokumentieren in Bildern. Also wundertolle Sachen, also über 500.000 Bilder auch dafür gesichtet. Und man wird so reingezogen in die Zeit 80er, 90er Jahre, also ab Reagan-Ära, mit der Entfesselung der Märkte halt entsprechend Gordon Gekko Wall Street 1 quasi als Leitmotiv und diversen Zeitzeugen, unter anderem Florian Homm. Die Doku ist von 2019, also pre-Corona sozusagen. Und unheimlich interessant, die Kardashians kommen auch drin vor. Ich bin noch nicht ganz durch, aber sog mich dann doch so zu später Stunde noch in sich, wo ich gesagt habe, nee, jetzt bin ich zu müde, muss ich morgen weiter gucken, wenn ich sonst nicke ich nachher ein und das wäre schade um den Content gewesen.
YouTube, ne?
Müsste bei YouTube Podcast sein, war aber in dem Fall jetzt bei Amazon Prime.
Okay. Ja. Notieren.
viel zu tun. Man kommt und kommt nicht raus.
Man kommt nicht mehr zum Arbeiten, ja.
aber jetzt fällt mir gerade, sollen wir mit Blick auf die Uhr, Herr Stredo, wollen Sie mal den Chat machen, weil auch einfach nur, um das neue Zeitfenster einzuhalten, wäre nämlich der Plan, dass wir vor der Podcastpause dieses Video schon durchgearbeitet haben, um danach dann wirklich ganz ausschweifend über steigende Märkte philosophieren zu können.
Ja, der Chat ist relativ übersichtlich, aber nichtsdestotrotz schätzen wir natürlich alle, die da mitmachen. Also Wahlberlinerin dabei, Martin, ich kalkuliere ehrlicher mit 50 guten, selbstbestimmten Jahren. Also ne, das müsste man da mal in Wochen umrechnen. Ja. durch 52, da kriegen wir es dann irgendwie hin. Genau, keine Essensgeschichten oder ähnliches, aber wir sind bei euch. Schreibt gerne rein, wenn wir was dran nehmen sollen.
Gut, weil dann würde ich nämlich sagen, wir stürzen uns einfach mal direkt ins Vergnügen. Und zwar kann man ja jetzt hier schon mal sehen, also wo geht die Reise hin? Market that can't stop making all-time highs. Und das erscheint einem ja in letzter Zeit tatsächlich so. Also eigentlich gefühlt, je furchtbarer es im Politikteil der Zeitung wird, umso besser wird es im Börsenteil. Und also man könnte da irgendwie also jetzt eine Differenz vermuten, wenn man wollte. Aber wieso sollte man das? Also wieso freuen wir uns nicht einfach mal über Höchststände und sind einfach glücklich, dass wir alle total viel Geld verdienen? Und es ist ja also tatsächlich auch erstmal ein ganz angenehmes Umfeld, wenn man einfach sagt, komm, ist mir doch alles scheißegal, solange die Aktien steigen. Und so nimmt man den Markt momentan wahr. Und so ist auch hier diese wunderbare Conga-Polonaise, glaube ich, mit Leuten bei allerbester Laune. Und dann, also quasi, wie geht das jetzt los, ist also, dass das halt alles, also startete mit einer Zuschauerfrage. Da grüßen wir, also ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Anonymität hier geregelt ist, deshalb grüßen wir einfach den Verfasser der Zuschauerfrage. Also hier sieht man die Ultras, wie sie uns die Frage stellen und das auch, wie sie jetzt beantwortet wird. Und zwar in dieser Frage wurde uns ein YouTube-Video zugeschickt und da kommen wir dann gleich zu. Ich lese einmal die Frage und dann arbeiten wir oder reißen wir das mal an, worum es da ging. Also die Frage dazu war jetzt, also das Video, das guckte man sich halt an und dann die Frage ist, ich finde die Kernaussage in diesem Video, dass der Aktienmarkt aufgrund der Rentensituation in den USA, Klammer auf, Babyboomer mit dem Großteil ihres Vermögens im Aktienmarkt, Klammer zu, gar nicht mehr über eine längere Zeit, Klammer auf, 10 Jahre, Klammer zu, abwärts laufen kann und darf. Sehr plausibel. Letztlich müsste die Fed doch wieder den Aktienmarkt und die Rente der Babyboomer retten, auch wenn sie dafür eine höhere Inflation in Kauf nehmen muss. Für wie plausibel haltet ihr denn diesen Zusammenhang und hat Howard Marks etwa doch Unrecht mit Sea Change? Und hier, also eine Antwort möchte ich direkt vorweggeben. Also egal, wie großartig dein YouTuber in Deutschland ist, ich würde immer die Meinung von Howard Marks bevorzugen, bei allem, was so auf Deutsch gesprochen wird. Das ist leider einfach Fakt, aber es gibt halt einfach so Leute, die haben meist recht mit dem, was sie so sagen.
Oh. Das wäre meine erste spontane Änderung gewesen. Ja,
weil sonst, Tino, du hast das ja gesehen.
Ja.
Also ich würde umschiffen jetzt mal ganz vorsichtig die Abfrage der Hausarbeiten und adressieren direkt mal Fragen.
Ja.
Möchtest du mal, ja, also zumindest mal so grob erläutern, worum ging es da, wie schon gesagt, also immer nur ein YouTuber, wer das war, woher das kommt. Wir halten fest, das ist ein großer YouTube-Kanal, das kann man mit dazu sagen, weil das ist, glaube ich, wichtig für den Kontext, also wer vermittelt solche Informationen dieser
Tage? Der macht das auch schon sehr lange, also das ist jetzt keiner, der sich nach oben geschossen hat durch irgendwelchen Quatsch, der ist schon länger dabei. Ja?
Also man würde was erwarten, dass da was kommt.
Ja. Ja, weil danach musst du noch mal kurz die Frage noch mal einblenden, weil ich habe noch einen sprachlichen Hinweis, natürlich, wie immer. Mach noch mal bitte die Folie. Ja, okay, danke. So, also, in dem Video geht es darum, dass ein junger, älterer Mann konfrontiert.
Ein junger, älterer Mann, Frau.
Hey, queer, ja, queer.
Ja, wir wollen uns hier.
Jeder kriegt ein Etikett, ja. Jeder ist anders und alle sind irgendwie gleich. Juhu. Dieser junge, ältere Mann, Frau, sagt, er ist kürzlich in eine Situation hineingestolpert, dass jemand ihn mit Krisenszenarien konfrontiert hat und gesagt hat, ja, es können doch gar nicht mehr die Aktienmärkte steigen. Und der junge, ältere Mann sagte, doch, ich finde doch. Und die Immobilien können doch nicht noch teurer werden. Doch, können sie. Und die Inflation, und also es war sozusagen, der Inhalt war grob die Summary von allem war, Aktienmärkte steigen weiter, trotz der Krisenszenarien, die uns ja relativ regelmäßig und permanent.
Die uns gerade in den Nacken atmen, Tino, sag es doch.
So, also das war zusammengefasst das Video. Das Video ist insgesamt 20 Minuten lang oder 21 knapp. Man hätte
30 Minuten, deshalb hatte ich eigentlich auch gedacht, ihr guckt es nicht.
Wie bitte? Nee. Ich hab 20 gesehen, oder? Naja, vielleicht habe ich auch hier.
Du machst aber 1,5-facher Geschwindigkeit.
Oder so. Deswegen war das der junge Mann, der hatte so eine hohe Stimme, ja. Okay. Also, das war sozusagen die Kernaussage. Und Aktien steigen weiter. Und jetzt, ich mache gleich mal weiter und erzähle, was mir an der Frage nicht gefällt, obwohl der Inhalt richtig ist. Mir gefällt die Formulierung nicht. Die FED muss doch den Aktienmarkt und die Rentner retten. Mir gefällt das Wort retten nicht, denn die FED hat nicht den Auftrag, irgendjemandes Konto zu retten. Wir haben das schon öfter hier besprochen und ich will immer wieder darauf aus. Also möglicherweise spielen auch gesellschaftspolitische Betrachtungen eine Rolle, wenn die FED sich zusammensetzt und wenn die ihre Beratungen machen und wenn sie Entscheidungen treffen über den Zinssatz und die Geldmenge. Aber ich glaube, im Vordergrund steht ein klarer Auftrag im fiskalpolitischen Sinne. Und den erfüllt die Fed, die Zentralbank der USA, und nicht die Rettung einer Generation, die gerade in Rente ist. Und auch nicht, die Fed ist auch nicht dafür da, um dafür zu sorgen, dass die Kurse der Aktien steigen. Das ist Unsinn. Das ist nicht deren Auftrag. Wenn das als Folge passiert, weil die Maßnahmen der FED dazu führen, dass ein Umfeld geschaffen wird, wo Kurse steigen können, dann ist das eine Folge, aber es ist nicht der eigentliche Zweck des Handelns. Das will ich bei der Frage nochmal präzisieren. Und meine Antwort auf diese Frage, die natürlich in sich richtig ist, ich habe nicht die Frage kritisiert, sondern nur die Sprache. Die Antwort ist kurz. Es wird nicht passieren, dass die Aktienmärkte crashen und dann irgendwo ganz tief im Keller, im Kellergeschoss da vor sich hin. Also wir werden keine 70er erleben. Wir können natürlich das nicht ausschließen, dass wir die 70er Jahre oder, ne, es gab ja Phasen, teilweise 20 Jahre, wo wir uns gar nicht bewegt haben in den Kursen, mehr oder weniger seitwärts. Ich glaube, dass das nicht wieder passiert, aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass es passieren kann. Und ich glaube das aus einem einzigen Grund: Liquidität. Ich sage immer wieder, wer sich mal den Spaß gönnen möchte, und das ist wirklich ein Spaß, man kann sehr viel lachen, wenn man das sieht, und man muss gar nichts lesen, den Chart des S&P 500 und den Chart der Geldmenge übereinander legen, dann ist dort eine merkwürdige Korrelation zu sehen. Ich bin der Meinung, ganz verkürzt betrachtet, dass Liquidität die Kurse, den Stand der Kurse bestimmt. Wird dem Markt Liquidität entzogen, fallen die Kurse. Wird Liquidität bereitgestellt, dann steigen sie. Ja, die Unternehmen berichten und stellen Produkte her, bieten Dienstleistungen an und so weiter. Das ist alles richtig und das sorgt dann noch für gewisse Abweichungen. Aber wir reden über den Markt als Ganzes. Und dort bin ich mittlerweile, auch übrigens durch die Bücher von Howard Marks, der das Ganze ja auch wirtschaftspolitisch betrachtet in seinen Memos und in seinen Büchern. Ich bin der Meinung, dass der Markt aktuell von der Liquidität gesteuert wird. Ende. Amen.
Ja, den Eindruck haben wir ja schon mehrfach gewonnen gehabt. Ich hatte jetzt schon gedacht, du sagst, man lege darunter die Bilanz der FED. Das ist ja auch im Prinzip...
Das kann man noch zusätzlich machen. Ja, sehr gut.
Ja, weil auch das hat ja was mit der Geldmenge am Ende zu tun. Und man ist ja tatsächlich über den Peak schon wieder rüber und es wird auch wieder abgebaut. Also Inflation macht dann schon was. Und die Kaufprogramme für Anleihen und Ähnliches, die ja vorher dafür da waren, Liquidität in den Markt reinzuspielen, das jetzt wieder rauszuziehen, da ist man durchaus dabei. Aber es sind halt irgendwie sensationelle Steigerungsraten in den letzten 10 Jahren dort gewesen. Da fragt man sich, wie lange müssen die jetzt eigentlich in so einem moderaten Abbaumodus unterwegs sein, bis sie das wieder halbwegs zurückgefahren haben oder sich die wirtschaftlichen Kennzahlen zumindest dem auch dann tatsächlich angeglichen haben. Also ganz, ganz, ganz wilde Zusammenhänge. Auftrag der FED ist es sicherlich eben nicht, Leute zu retten. Der Eindruck kommt ja immer wieder mal. Also das Gemaule ist ja irgendwie groß. Man bekommt den Eindruck, wer am lautesten schreit, dem hört man zu und der wird dann vielleicht auch berücksichtigt. Das ist sicherlich keine Notenbank, die halbwegs politisch frei agiert. Aber auf der anderen Seite diese Fokussierung dort auf die Rentnergeneration. Also jetzt gehen ja die Babyboomer in Rente gerade. Und die haben tolle Jahre irgendwie mitgemacht und da sind auch große Vermögen aufgebaut und die Angst, dass diese Vermögen irgendwie vernichtet werden könnten durch mehrere Jahre jetzt höherer Inflation, Sea Change Hinweis, oder eben halt auch durch Crashs am Aktienmarkt, weil wo ist das Geld denn investiert? Wenn es in abbezahlten Häusern investiert ist, sage ich ja noch, okay, den Schwankungen kannst du einigermaßen leben. Wenn aber die ganzen Rentenpläne im Aktienmarkt investiert sind, das erinnert mich, dass wir mal das Thema Entsparen uns vornehmen wollten, dann hast du natürlich eine extrem hohe Abhängigkeit. Und das ist ja die Frage, ab welchem Alterszustand machst du nochmal so eine richtige Crash-Phase positiv mit? Also nach dem Motto, okay, jetzt weiß ich's, aber in 10 Jahren sieht die Welt wieder besser aus. Bin ich in 10 Jahren noch gesund und fit?
Was sagt die Uhr dazu?
Und ready für den Konsum? Was sagt meine Countdown-Uhr dazu? Ja. Das ist irgendwie eine ganz spannende Geschichte. Und weil diese Generation auch die meisten Wähler stellt, hat das natürlich schon Indikationen, dass wie Politik, die ja immer noch meistens über Wahl irgendwie gebildet wird, dann auch eine Klientelpolitik ist, die dieses, früher hieß es das Lebenswerk der Nachkriegsgeneration respektieren, das war immer so ein Thema. Wie sieht es denn jetzt mit den Babyboomern aus? Ja, also das wird irgendwie schon Einfluss alles nehmen, in der Verfassung alles sauber geregelt sozusagen, aber in der Ausgestaltung von Politik sind das relevante Gruppen, die, wenn sie organisiert auftreten, tatsächlich auch Einfluss nehmen können. Also da sehe ich schon einen Zusammenhang.
Ganz kurz eine Anmerkung dazu. Das ist alles richtig. Ich will aber noch auf einen kleinen Twist hinweisen. Die Argumentation begann, dass das große Vermögen sind. Die Babyboomer hatten gute Jahre und Vermögen. So, erstens, ja, viel von diesem Geld ist in Immobilien. Der amerikanische Immobilienmarkt ist wirklich fett. Ja? Nicht alle 60-Jährigen sind zur Miete irgendwo in Palm Springs und haben ihre komplette Kohle im Aktienmarkt. Punkt zwei. Leute, die eine bestimmte Menge Geld, ein Vermögen überschritten haben, die haben zwei Möglichkeiten. Entweder kümmern sie sich um ihr Geld selbst und eignen sich Wissen an und managen das. Und je älter sie werden, umso konservativer werden sie. Ich kann das bestätigen. Ich bin nicht mehr der Händler, der ich war vor 20 Jahren. Bin ich nicht. Ja, Dopamin fehlt. I need Dopamin. Ja. So, Punkt zwei.
Dann nimm einfach Ecstasy vorm Handel, Tino. Ist nicht so schwer.
Punkt zwei. Wenn diese Leute keinen Bock haben, keine Lust und keine Zeit und kein Interesse, sich um ihr Vermögen zu kümmern, aber über Vermögen verfügen, ja, dann haben sie einen Vermögensberater. Punkt drei. Die amerikanischen diese Sparpläne, diese, ne, 401k und so weiter, die sind auch nicht auf dem technologischen Stand stehen geblieben seit den 90ern. Dort gibt es mittlerweile automatisiert Entsparpläne. Da braucht sich keiner kümmern. Das wird eingestellt und dann läuft das. Ja, das ist also bereits in Gange. Das sind drei Dinge, die ich noch ergänzen will. Das ist kein statisches Modell, dass jetzt die Babyboomer sitzen und haben eine 500.000 in ihrem Depot und denken sich, ja, das wird schon irgendwie klappen und dann klappt es nicht und alle sind pleite und der Staat muss alle retten oder so. Das ist zu simpel, dieses Modell. Also diese Leute haben auch einen Kopf zum Denken und benutzen ihn auch.
So, aber ich würde jetzt einmal hier schnell dazwischengrätschen, als wahrscheinlich einzige Person, die die vollen 30 Minuten geguckt hat. Und ich werde euch jetzt mal ein paar von diesen Thesen hier anwerfen, also halt direkt aus diesem Video. Und dann lasst uns doch mal wirklich also konkret anhand von diesen Thesen weiter. Also da ist vieles Gutes dabei, was ihr sagt. Und ich schalte euch das jetzt mal einmal alles in den Kontext von dem, was da überhaupt besprochen wurde. Okay. Dass wir hier also die Zuschauerfrage halt auch wirklich im Detail beantworten können. Vielleicht vorab eine Präambel, die ich da gerne nochmal mit, weil das war also der erste Eindruck, den ich halt gewonnen habe, als ich dieses Video gesehen habe. Ist, was mir bei sowas halt häufig auffällt, also ich meine, so viele von denen gucke ich ja jetzt auch nicht mehr, das fällt einem dann auf, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ist, also es gibt ja grundsätzlich zwei Arten, wie du dich, also zumindest auf dem akademischen Weg, dieser Wirtschaft halt nähern kannst. Das eine ist das betriebswirtschaftliche Studium, das andere ist das volkswirtschaftliche Studium. Und mit der Brille musst du tatsächlich auch auf diese Kanäle gucken, weil das ist unglaublich wichtig, wer dir da gerade was erzählt. Weil dieser Typ, dem ich also auf eine sehr hohe betriebswirtschaftliche Kompetenz zuschreiben würde, also ich glaube, der ist super in der Lage, einzelne Unternehmen zu analysieren, macht volkswirtschaftlich einfach keinen guten Job. Also das ist tatsächlich das hier und das ist also auch das sehr viel unangenehmere Studium, muss man auch mit dazu sagen, ist aber diese Gesamtzusammenhänge, also quasi mit diesem Aktienwissen versuchen zu analysieren, das ist immer schwierig. Da muss ich also quasi komplett davon distanzieren und mit einer ganz anderen Brille da drauf gucken und das ist meiner Meinung nach in diesem Video nicht passiert. Da ist sehr viel in einen Topf geworfen worden, was also grundsätzlich auf den ersten Blick also Sinn ergibt, wenn man das so hört, aber wenn man halt einfach die Materie dahinter versteht, merkt man halt einfach, nee, das ist faktisch falsch, aber wenn es halt einfach also mit genug Selbstbewusstsein vorgetragen wird und das ist halt wie viele von diesen Kanälen funktionieren und deswegen auch immer nochmal gucken, also was ist überhaupt der Hintergrund, mit dem er halt quasi solche makroökonomischen Thesen aufstellt und wenn der fehlt, dann musst du dir halt immer die Frage stellen, ist also würdest du irgendjemanden, der halt super ein Unternehmen leiten kann, würdest du den als Finanzminister für so ein ganzes Land einstellen? Und auf der Grundlage fangen wir jetzt mal an, uns hier mal so ein paar Thesen aus diesem Video anzuschauen. Also die These, die mit der das eröffnet, ist eigentlich egal, was passiert, es ist immer bullish für Aktien. Also die Welt kann machen, was sie möchten, Aktien steigen am Ende immer. Und da muss man mit dazu sagen, das ist grundsätzlich richtig, ja. Also halt quasi das System, in dem wir leben, Kapitalismus in der Ausprägung Neoliberalismus, das ist ein System, das ist auf Wachstum ausgelegt. Und da kann man natürlich sagen, ja, das kann auch mal also seitwärts laufen, das kann auch mal einbrechen, aber halt die langfristige Perspektive in dem Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden, ist eine Aufwärtstendenz. Und wenn die Verbrennermotoren bei Mercedes irgendwann aussortiert werden, dann wachsen halt irgendwo die Elektromotoren, das ist halt wieder Wachstum, das ist eigentlich, wie dieses ganze System funktioniert. So, und das ist eine komplett richtige Aussage. Da würde ich auch überhaupt nichts gegen sagen. Nur worauf ich noch hinaus möchte, ist, wer in so einer Situation A sagt, der muss selbstverständlich auch B sagen. Denn wenn du halt einfach sagst, ich nehme halt diese Ultra-Langfrist-Perspektive ein, dann musst du natürlich auch die logische Konsequenz dazu nennen und dies ja, dann musst du halt einfach einen ETF kaufen. Weil, und das ist halt, wenn ich mir diesen Kanal so angucke, da wird halt viel in einen Topf geworfen. Also halt zu sagen ist, guck doch einfach mal auf 100 Jahre und dann empfiehlst du mir aber halt Einzelaktien mit dazu, wo die ganze Idee nicht funktioniert. Also halt quasi, du kannst nicht einfach sagen, ich kaufe mir, keine Ahnung, nennen wir mal irgendwas, eine Nokia-Aktie, halt die für 100 Jahre, weil halt der Gesamtmarkt auf eine Perspektive von 100 Jahren steigt. Nee, dann musst du den Gesamtmarkt auch kaufen. Und das musst du natürlich auch dazu sagen. Also wenn deine These ist, Aktien steigen immer, dann gebe ich dir recht, aber dann musst du auch dazu sagen, wenn du den gesamten Markt abbildest. Ne? Und halt quasi der Kanal als solches sieht halt eher so aus, als ob er mir ein paar heiße Tipps dazu geben würde. Dann der nächste Punkt, der halt da angebracht wurde, ist ja, ne, und du musst auch sowieso Aktien kaufen, weil Aktien schützen dich ja vor Inflation. Und auch das würde ich also absolut unterschreiben. Also Aktien sind ein super, Sachwerte sind ein super Inflationsschutz. Aber dann kommt halt so eine sehr, also vage Herleitung über Renditen, die also irgendwie, also grundsätzlich, also mit also absoluten Renditen arbeitet, von denen irgendwie Inflation abgezogen wird, die dann halt einfach sagt, also dir bleibt eigentlich nichts, außer halt quasi Aktien zu kaufen, weil du Renditen mit Inflation gegenüberstellen musst. Was einfach eine massive Verkürzung ist, weil halt der komplette Schritt, also wieso sind Aktien guter Inflationsschutz? Ja, weil halt die Unternehmen, die dem zugrunde liegen, Preise im Zuge der Inflation mit anpassen können, was dann dazu führt, dass natürlich die Gewinnmargen im Zuge des gehobenen Preisniveaus halt auch entsprechend mitwachsen, was dann dazu führt, dass die vor Inflation schützen. Das ist aber natürlich eine crazy wertvolle Information, die hier einfach nicht gegeben wurde, schlicht und ergreifend, weil dieser ganze Prozess dazwischen, der ist halt wichtig, wenn du mit Einzelaktien rumspielen möchtest. Wie schon gesagt, und das ist, was dieser Kanal ja tut. Also halt quasi auszublenden, wie Aktien dich vor Inflation schützen, das ist eine wertvolle Information, die du halt nicht abtun kannst mit Aktien sind Inflationsschutz, weil halt quasi die Rendite minus Inflation ist halt immer noch positiv. Ja, aber wie kommen wir denn dahin? Weil die Alternative wäre, dann hätten wir es direkt am Anfang zumachen können, kauf Aktien, über 100 Jahre steigen die, Gesamtmarkt, Video fertig in einer Minute. Aber jetzt geht es ja 30 Minuten. Dann, dem nächsten Punkt, der Amerikaner ist massiv in Aktien investiert. Der Staat und die Notenbank muss den Aktienmarkt schützen. Und auch da hört man und es ergibt Sinn. Keiner will die Rentner auf der Straße sehen. Da geht es um vieles. Da geht es um Wahlkämpfe, die gewonnen oder verloren werden. Ne? Und dann muss man sich hier aber immer noch mal mit dazu fragen, ist also, was genau wären diese Institutionen denn dem Kapitalmarkt schuldig? Also die ganze Idee hinter Kapitalismus ist, dass das eigenständige Entitäten sind, wo halt nicht irgendwie ein Politiker kommen kann und sagt, bitte Jerome Powell, senk mal die Zinsen, damit ich wiedergewählt werde. Dann kannst du das ganze System falten und wegwerfen, weil dann funktioniert es einfach nicht. Das heißt also, hier pauschal mit dem Holzhammer draufzuschlagen und zu sagen, das hätte das in irgendeiner Form eine Korrelation, selbstverständlich gibt es die, aber du kannst ja nicht einfach davon ausgehen, dass das passieren wird. Weil grundsätzlich Preisstabilität ist ein sehr viel höheres Mandat als glückliche Rentner. Und ich sag mal, wenn wir irgendwas, und das habe ich hier, weil ich jetzt meine Bücher neu geordnet habe, hätte ich noch mal so ein schönes Buch von Noam Chomsky, die man immer mal dazu lesen sollte, wenn man sich die Frage stellen möchte, also wie gut geht es dem Amerikaner, ist, um ganz ehrlich zu sein, bevor das Wirtschaftssystem zusammenbricht, ja, dann müssen halt die Rentner einfach verarmen. Da haben die überhaupt kein Problem mit. Also das würde ich definitiv nicht so pauschalisieren. Und auch da, einfach nochmal als kleines Gegenbeispiel, ist ein Großteil der US-Amerikaner hatte auch eine ganze Menge Kohle in Immobilien. Da hingen riesige Vermögen dran. Und irgendwie ist ja auch 2008 passiert. Wieso haben die da denn nicht alle gerettet? Ne? Da sind auch viele Leute über die Wupper gegangen. Ne? Und dann, und das war ja quasi also diese Blase, die er dann da so dargestellt hat, also wo liegen gerade die Vermögen in den USA, ne? Muss man hier halt auch immer nochmal mit dazu sagen, und auch das wird mir halt irgendwie so ganz wischiwaschi dargestellt, ist, Aktien sind keine staatliche Rente. Aktien ist eine private Initiative von dir als Anleger, dich auf riskantem Wege an Unternehmen via Anteilseignerschaft zu beteiligen. Das heißt, da gibt es keine Garantie. Die Rente ist sicher von Norbert Blüm. Das heißt, hier muss man sich halt immer die Frage stellen, wenn es nicht staatlich geregelt ist, dann kommt es mit der vollen Volatilität des Kapitalmarktes. Und wenn man dann sagt, ich bin unbesorgt, weil die Boomer und die Generation X haben da so viel Kohle drin, dann muss man sich immer überlegen, ja, das sind doch ganz genau die Menschen, die die Finanzbildung nicht haben, die halt im Ernstfall, wenn es halt irgendwie wackelt, anfangen zu verkaufen. Weil das sind nicht die, die halt einfach sagen, ah ja, ich sitze das halt einfach aus, sondern bei denen geht es halt genau darum. Fuck, meine komplette Altersvorsorge ist in diesen Produkten. Und die können das einfach verkaufen. Die können nicht wie Rentenpunkte dann einfach an den Staat zurückgeben. Ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland geht, aber ich glaube, das ist auch komplett unmöglich. Aber wenn die wollten, könnten die das halt wieder loswerden. Und da, und das wäre dann halt quasi also abschließend der Punkt, den Tino halt auch nochmal angebracht hätte, wenn man halt einfach sagt, ich noch da?
Ja.
Ja, jetzt bei mir kämpft er so ein bisschen. Ist das, wenn die sagen, das Geld ist über die 401k-Pläne in den Aktien. Und das wird ja die ganze Zeit wieder so bemüht und das klingt dann halt irgendwie so, als ob halt quasi ein 401k gleichzusetzen wäre, also mit dem, was wir als ein ETF-Produkt kennen. Das ist eine sehr viel komplexere Variante, halt irgendwie Altersvorsorge zu machen. Und das ist vielleicht ein wertvoller Hinweis, ist, um die volle steuerliche Förderung auszuschöpfen, kannst du da kein ETF reinlegen. Da liegen aktiv gemanagte Produkte drin. Und das ist crazy komplex. Also halt quasi, du musst halt quasi, also den Sponsor von diesem Plan, den muss dein Arbeitgeber für dich besorgen. Der ist dann halt in Verbindung mit irgendeiner Bank. Da ist ein Fonds drin. In dem Fonds sind gefühlt 10 andere Fonds drin, bis du da rausgefunden hast, was da überhaupt drin ist. Das ist gar nicht so leicht. Und am Ende, wenn du dir die Mühe machst, und da habe ich mal gemacht, dabei reinzugucken, ist, wenn aktiv gemanagte Produkte, ja, das ist genau das, was Howard Marks sagt. Natürlich shiften die jetzt halt einfach in weniger riskante, weniger volatile Staatsanleihen um, weil wieso sollten sie auch nicht? Die sind den Anlegern was schuldig und nicht dem Kapitalmarkt. Also das heißt, also allein in diesen ersten 10 Minuten könnte einem schon klar werden, also dass da halt einfach viel, also holzschnittartig dargestellt wird, was aber, wenn man es genauer unter die Lupe nimmt, also überhaupt nicht, also im Realitätscheck standhalten würde. Und was sagt er denn jetzt zu diesem ersten Aufschlag?
Ich kann nur applaudieren. Perfekt. Und genau das haben deine beiden Vorredner auch quasi mit schlechteren Worten und
ja, weil du die Originalzitate aus dem Video nicht hattest.
So. Doch, aber ich wollte es ja allgemeiner halten und wir wollten es allgemeiner halten. Und ja, wir sind uns einig. Genau das ist auch das, was ich daraus entnehmen würde. Nur nicht, und das deswegen bin ich so dankbar für deine Ausführungen, nur nicht es so auseinanderzunehmen, wie du es gemacht hast, um sozusagen die Argumentation in diesem Video auszuhebeln. Ja, das hast du ja gemacht. Dass sozusagen falsche Beweise herangezogen werden und zu kurz gedachte.
So, das ist, weil das meine ich nämlich. Also quasi, weil es ist ja nicht faktisch falsch. Es ist nur halt verkürzt, dass es halt quasi eine gefährliche Halbwahrheit wird.
Ja, es ist sozusagen so, wie wenn du sagen würdest, kalt duschen ist gesund. Ja, es ist okay, ne? Aber 5 Tage unter einer kalten Dusche, da bist du tot. Ja, so.
Ja, wollt ihr direkt noch eine Rutsche hinterher oder wollt ihr hier noch irgendwas verlängern?
Nein, mach los. Mach
weiter, ja.
Go.
Ja, weil da ist vieles Gutes drin, was man über den Kapitalmarkt lernen kann. Und weil der nächste, der ist mir nämlich auch nochmal bei solchen Kanälen ein besonderes Anliegen. Nämlich, also auch da wird ja mal wieder auf die sogenannten Crash-Propheten geschimpft. Den Titel, den wir ja auch ganz gerne mal aufgedrückt bekommen, weil die sind immer so pessimistisch. Und was mir hier in diesem Kontext wirklich nochmal wichtig ist, auch zu sagen, ist also ganz grundsätzlich diese Kanäle, die so bullish auf Einzeltitel sind, also wie der Kanal, den wir uns da gerade angucken, die spielen genau das gleiche Spiel, nur in die andere Richtung. Also wenn man halt sagt, ah ja, die einen sind halt irgendwie immer so pessimistisch und machen halt Stimmung dafür, dass der Markt fällt, das ist ja das gleiche in Grün. Also wenn du halt irgendwie die ganze Zeit sagst, der Markt steigt, kauft diese und jene Aktie, das ist halt quasi sind 2 Seiten der gleichen Medaille. Das heißt also, wenn du einen Kanal betreibst, wo du die ganze Zeit den Leuten sagst, der Markt steigt, das ist nichts anderes als halt quasi der Typ, der die ganze Zeit sagt, der Markt fällt. Ne, und halt quasi, und da, also diese Differenz, also halt quasi die Guten und die Bösen, das spielt überhaupt keine Rolle am Kapitalmarkt. Also da gibt es keine Freunde, da gibt es kein richtig und da gibt es kein falsch. Sondern da gibt es halt im Endeffekt einfach, du kannst dir eine Meinung bilden und du kannst Geld auf diese Meinung setzen. Aber da dann halt irgendwie immer zu sagen, ah ja, die Crash-Propheten, die machen immer so viel schlechte Stimmung, ist ja aber auf der anderen Seite, gibt es die gleichen Leute, die machen gute Stimmung und wenn das nicht aufgeht, hast du den gleichen Salat. Nur halt auf der Upside, ne? Richtig. Dann irgendjemand zahlt die Zeche, dieser jemand sind die Menschen, die nicht anlegen. Und auch das ist ja irgendwo richtig. Also wenn er halt sagt, also wenn du halt nicht am Kapitalmarkt investiert bist, führt das halt einfach dazu, die Wirtschaft galoppiert, dein Vermögen wächst aber mit der Wirtschaft nicht mit, weil du nicht investiert bist, dementsprechend auch den eben genannten Inflationsausgleich nicht hast. Und das ist halt quasi der, wer am Ende die Zeche dafür zahlt. Und auch das ist natürlich also eine grob fahrlässige Aussage, wenn man sich überlegt, also klar, also auf lange Sicht ist es natürlich immer schlecht, nicht investiert zu sein. Das ist die ganze Idee hinterm Kapitalmarkt. Aber so wie es in diesem Video dargestellt wird, also das ist einfach nicht, wie Gesamtökonomie funktioniert. Also irgendjemand zahlt die Zeche, aber es ist halt nicht Tante Erna, die halt ihr Geld auf dem Giro liegen hat, sondern halt im Nachhinein ist quasi die Renditen, die irgendwo gewonnen werden, die müssen irgendwo anders verloren werden. Ne? Und ich glaube, auch das ist eine wertvolle Information, ne? Also halt quasi, weil wenn du mit Einzelaktien handelst, dann ist halt quasi das Unternehmen, was 20% plus macht, nimmt gerade die Marktanteile von irgendeinem anderen Unternehmen, in dem du hoffentlich nicht investiert bist, aber das müsstest du alles wissen, bevor du das Geld da investierst. Und wenn du nämlich das andere hast, was die Marktanteile verliert, dann geht das zulasten von deiner Kohle. Und auch da hätte man schon sagen müssen, das ist, wer die Zeche zahlt, vor dem Hintergrund kauft den Gesamtmarkt, aber auch das wurde dann nicht erwähnt. Dann, und den fand ich halt auch nochmal ganz spannend, ist, da hat er quasi dann Corona als Beispiel gebracht. Die Welt stand still bei Corona. Dies hätte zu einer Weltwirtschaftskrise führen müssen. Und das ist jetzt nicht passiert, das widerspricht jeder wirtschaftlichen Theorie. Und da sitzt du natürlich vor und träumst von den Klassikern der Ökonomie und denkst, welche wirtschaftlichen Theorien sind denn jetzt, also widerspricht, also es gibt ja nicht eine wirtschaftliche Theorie, die halt quasi Quantitative Easing in so einer Größenordnung, Rettungspakete, die Bazooka, whatever it takes, das ist ja alles, das hat ja nichts mit wirtschaftlicher Theorie zu tun, das ist einfach hanebüchende Zentralbankenpolitik. Und vor diesem Hintergrund, also jetzt halt irgendwie das als Maßstab ranzuziehen, dass es eigentlich Wirtschaftskrisen in der Form nicht mehr gibt, ja, das ist an den Haaren herbeigezogen. Das kann man ja auch mal so sagen.
Ne? Das würde ja bedeuten, weil ich das vorhin sagte, entschuldige bitte kurz, aber es passt. Ja,
gerne, also auch meldet euch gerne hier zwischen.
Das würde ja bedeuten, dass Liquiditätszufluss eine wirtschaftliche Theorie wäre. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Also den Herrn Keynes oder Adam Smith auf eine Stufe zu stellen mit jemandem, der einfach nur den Hahn aufdreht und Geld in den Markt pumpt, ja, das ist absurd. Ja? Da wird eine populistische, aktuelle Tendenz von der Zentralbank der USA hineingeworfen in die guten alten Klassiker der Ökonomie, in die österreichische Schule der Nationalökonomie zum Beispiel. Ja, also ja. Und in die anderen, die ich genannt habe. Das wird dort verkauft als Wirtschaftstheorie, so als würde man dafür 3 Jahre studieren müssen. Das ist purer Unsinn.
Ja, weil ich glaube, aber und das ist halt ganz genau das. Also die Österreich hat seine Zunge verschluckt, als sie das gehört haben. Meine grundlegende Idee ist also jetzt irgendwie zu sagen, ja, also mach dir keine Sorgen, Krisen können nicht mehr sein und das Beispiel dafür ist Corona, also die Welt steht still, die Wirtschaft steht still und trotzdem machen wir 2 Jahre später All-Time-Highs. Dann musst du aber halt auch die volle Wahrheit mit dazu sagen, ist also, wieso machen wir heute am Heiß? Das ist ja nicht, weil die Wirtschaft sich so unglaublich positiv entwickelt hat, während wir sie angehalten haben, sondern wir haben halt einfach nur crazy viel Geld aufpumpt, da reingeballert. Hier Helikoptergeld in den USA. Ausrufezeichen. Das muss da erwähnt werden.
Wie viel hat jeder bekommen? Mehrmals gab es 1.000-Dollar-Schecks für jeden Bürger. Richtig?
Absurde Summe.
Absurd.
Also kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Da können wir in Deutschland auch nur träumen. Ja? Also Mensch, stell dir mal vor, du guckst am 1. auf dein Konto, da ist nicht nur dein Gehalt drauf, weil ne, Gehälter wurden ja auch weiter bezahlt. Nee, da kommen noch 1.000 Euro dazu aus Berlin. Dankeschön. Ja.
Aber die sind nicht gekommen, weil es der Wirtschaft so gut geht, als wir sie angehalten haben, sondern die kamen aus der Notenpresse. Und das sind fiskale und geldpolitische Mechanismen, die hier erwähnt werden müssen. Also hat das mit der Wirtschaft, mit der Wirtschaftskrise zu tun? Also die Wirtschaftskrise war sehr wohl da, definitiv. Und die kannst du auch nicht ausblenden. Du kannst dich übertünchen mit Geld und das ist, was da passiert ist. Das heißt, Aktien steigen immer, ja, aber halt dieser erwähnte Kontext ist halt keine gute Referenz dafür zu sagen, ist also Aktien kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Aktien ist eine Menge passiert in diesem Zeitraum und wir haben sie halt einfach nur künstlich wieder mit frischer Liquidität in die Spur gebracht. Und das ist eine wertvolle Information, wenn man sagt, es kann keine Krisen mehr geben, siehst du ja bei Corona. Je mehr Krisen, desto mehr müssen Staat und Notenbanken zusammenarbeiten. Das ist gut für Aktien. wo man auch.
Ja, genau. Also. Ne, weil das sind ja Staatsbeamte, ne? Und die machen das, was der Führer sagt. Jawohl, genau.
Ja, nein, aber und es ist ja, weil es klingt ja, es macht ja Sinn. Ne? Ja. Denkst, ja, also klar, also wenn also Krisen kommen, haben wir jetzt an Corona gesehen, gutes Beispiel, dann fangen halt, also gibt hier Olaf Scholz, gibt halt quasi bei der Bundesbank Bescheid und die drucken halt einfach neues Geld und alles funktioniert halt irgendwie wieder gut. Ne? Und ich meine, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich halt sagen würde, ja, also über was für Krisen sprechen wir, ne? Welches Mikro, welches Makro-Umfeld, ne? Also, ich meine, es macht einen Riesenunterschied, ob Inflation da ist oder nicht, ne? Also, jetzt, also das dran zu ziehen, das kannst du halt nicht so verallgemeinern, ne? Über welche Staaten sprechen wir hier? Wessen Notenpresse besorgt halt irgendwie dieses Geld? Über welche Aktien sprechen wir hier? Also, hier halt einfach irgendwie zu sagen, also, Krisen sind förderlich für Aktien, weil halt, sobald Krisen kommen, fangen die halt automatisch an, Geld zu drucken. Also, das siehst du doch jetzt gerade, wie die Zinserhöhungen ausgepreist werden. Einfach, weil es nicht geht. Wenn die Inflation da ist, kannst du kein Geld drucken, weil egal, wie wichtig es ist, das Vermögen der alten Leute irgendwie in diesen 401k-Plänen zu retten, das hilft doch alles nichts, wenn halt einfach die Inflation zweistellig wird. Weil du kannst noch das ganze Vermögen behalten von mir aus, aber wenn halt der Laib Brot 10 Euro kostet, dann spielt das auch alles keine Rolle. Wirtschaft ist nicht eindimensional und das muss halt immer wieder mit dazu gesagt werden. Wenn man, wie schon gesagt, nicht einfach sagt, ich decke den Markt ab.
Und ganz kurz noch, und die Formulierung müssen zusammenarbeiten. Wo steht das? Ja, also welches
im Grundgesetz besteht?
Ja, genau. In welchem Grundgesetz steht das? Wollte ich gerade. Steht das bei den Amerikanern gleich nach dem Streben nach Glück? Steht das da drin? Das
ist so ja? der siebte Verfassungszusatz. Ja.
Ja. Genau, der Zusatz. Genau, ich darf Waffen tragen und Staaten und Notenbanken müssen zusammenarbeiten. Ja klar, alles klar.
Wenn es drauf ankommt. Ja. Ja, dann einfach nur ein, also den einfach nur, dass er einmal kurz dargestellt ist, weil der halt auch einfach nochmal so eine spektakuläre Darstellung von der sachlogischen Kette ist. Steigende Zinsen und steigende Zinszahlungen gehen nicht zusammen. Man muss mehr Inflation zulassen. Also, wow. Ne? Bei sinkendem Wachstum geht entweder steigende Schulden, steigende Produktivität oder steigendes Bevölkerungswachstum. Das ist faktisch richtig, gar keine Frage. Ne? Also 2 und 3 schließen wir für den Westen mal aus. Also quasi steigende Produktivität sieht gerade schwierig aus. Steigendes Bevölkerungswachstum, das sieht man ja auch hier an Herr Strelos Sterbetafel. Das sieht momentan mehr auf der Uhr nach hinten raus als nach vorne. Ja, das heißt also, wir müssen mehr Schulden machen. Das führt dazu, dass es einfach eine höhere Inflation geben wird und die höhere Inflation wäre dann wieder gut für Aktien. Nachdem vorher aber, wie schon gesagt, die richtige Herleitung dafür nicht hergestellt wurde. Und das ist, also da sind so unendlich viele Parameter, die bei der Argumentationslinie schiefgehen können, dass ich hier wirklich nur einfach nochmal darauf verweisen möchte, ist also quasi, wenn irgendjemand so, also allein steigende Schulden, steigende Produktivität und steigendes Bevölkerungswachstum, was also enorme Komponenten in jedem mathematischen Modell wären, sowas in irgendeiner Form für eine Volkswirtschaft in Einklang zu bringen. Und dann daraus zu schlussfolgern ist, naja, ne, 2 und 3 haben wir nicht, deshalb brauchen wir mehr Schulden, das ist mehr Inflation, das ist halt einfach besser für Aktien. Das ist wahrscheinlich zu kurz gefasst und da sollte man dann vorsichtig sein. Und dann habe ich euch nochmal ein Fazit unter das ganze Ding gezogen. Ist
ein ganz kurz, Jay, und ist gut für Aktien, steigende Inflation, damit ist ja auch klar, dass Zinsen hoch bleiben. Also dann hat Howard Marks nämlich doch recht, um nochmal auf den Fragesteller zu kommen. Und wenn Zinsen hoch bleiben, dann, der Herr Strelow wird es bestätigen, dann sind Anleihen attraktiv. Dann werden nämlich an den Börsenplätzen verstärkt Anleihen nachgefragt. Warum soll ich Risiko eingehen, wenn ich 5% mit einer Anleihe bekomme? So, also dass das gut für Aktien ist, ist Unsinn. Die Asset-Klasse Anleihen wird hier komplett ausgeblendet.
Ist ja nicht Teil des Kanals, ne?
Ja, genau.
Ja, sehr gut. Ja. Gut. Also auf jeden Fall, als Fazit kriegt er von mir da drunter. Also auch an der Fragesteller jetzt. Am Ende hat der Mann recht, ne? Also quasi langfristig sind Aktien die Anlageklasse. Also auch hier übrigens nur schwer verkürzt dargestellt. Also da müsste man also quasi zu jeder von dieser Aussagen könnte man eine 2-stündige Börsenbunch-Folge machen. Und das wäre aber eine von denen, die halt keiner gucken würden, weil die halt nur aus Grafiken besteht. Aber es ist also von der grundlegenden Tendenz, es sind halt Aktien. So. Mit Blick auf den Kanal kommt da aber halt eine Menge durcheinander, ne? Weil also quasi, du kannst nicht auf der einen Seite die ganze Zeit sagen, das ist halt hier eine heiße Aktie aufgrund von diesen 10 Gründen und halt gleichzeitig irgendwie also ein Makroumfeld in diese Blaupause halt reinpressen. Ne, also das Problem wurde zwar richtig erkannt, aber die logische Konsequenz, und die ist hier relativ einfach, nämlich also wenn du dieser Aussage folgst, ist die Konsequenz immer, kauf ETFs und dann mach den Laptop zu. Die kann aber aufgrund des Geschäftsmodells von so einem YouTube-Kanal natürlich nicht gegeben werden, weil dann müsstest du den halt morgen schließen und der wäre mit einem Video auch schon fertig. Das heißt, mit Blick auf diesen Kanal muss das Gesagte aus der Warte der Einzeltitel betrachtet werden. Und das ist eine unglaublich wertvolle Information. Also hier geht es nicht darum, dass wir halt einfach sagen, der Markt steigt immer. Deshalb bilde ich den Markt ab und deswegen habe ich auch einfach eine Ruhe damit. Sondern wenn du halt auf der anderen Seite halt Einzelaktien pitcht, dann musst du natürlich auch mit der Perspektive Einzelaktien da drauf gucken. Und sobald das passiert, verkehren sich halt unglaublich viele von diesen Aussagen in ein gefährliches Negatives, weil es sich natürlich halt sofort irgendwie sehr viel sicherer anfühlt, als es wirklich ist. Denn die Aussage, Aktien steigen immer, stimmt. Die Frage ist nur, welche? Und das musst du natürlich entscheiden. Und das tut der da auch auf dem Kanal, dass er dir schon sagt, das und das sind die guten Aktien. Denn wenn so ein Index wirklich mal 20-30% fällt, also halt diese Krisen, die ab und an mal vorkommen, sagt er ja auch mit dazu, gibt es keinerlei Garantie, dass deine handverlesenen Titel nicht im Treibsand versinken. Weil beim Gesamtmarkt kannst du dir sicher sein, solange Kapitalismus als Ganzes nicht ausgehebelt wird, dann funktioniert die These, Aktien steigen immer. Aber sobald du anfängst, mit einzelnen Investments da noch irgendwie drumherum zu zaubern, musst du dir natürlich auch immer die Frage stellen, werden die noch bei der Charge dabei sein, die sich von der Krise erholt? Und das gibt ja 100, also so schöne Schaubilder dazu, also wie halt die großen Aktien aus der Vergangenheit, was von denen übergeblieben ist nach so ein paar Jahren. Und manche sind halt einfach weg. Und das ist eine wertvolle Information, wenn man so auf den Markt gucken möchte. Das heißt also, um das zu beantworten, also da ist vieles Weises dran, aber, und dann kommen wir, oder will hier noch irgendjemand was loswerden zu?
Nee, wir liegen gut im Zeitplan, wollte ich
nicht. Ja, hast du gut rübergebracht und vielen Dank auch für die Differenzierung. ETFs, sprich der Markt steigt und Aktien steigen. Ne? Also genau. Ganz, ganz, ganz wichtige Unterscheidung.
Und ich bin auch, weil es ist ja hier unser Stammtisch und alle, die mit im Chat dabei sind, da freuen wir uns, dass die dabei sind. Und die das im Podcast hören später, freuen wir uns auch. Das ist auch immer wieder eine gute Erinnerung, eine Peitsche für uns selber. Weil natürlich lieben wir den Markt und wir haben Einzeltitel und wir probieren und nicht unbedingt, weil wir das Alpha suchen, sondern weil wir Freude daran haben, weil es uns interessiert. Ich will nicht von Spaß sprechen, das ist keine Party. Wir wollen auch Geld machen. Deswegen, das meine ich nicht mit Freude. Aber es ist gut, in solchen Momenten mache ich mir eine Notiz und sage mir, reiß dich zusammen, bleib in der Spur, mach keine wilden Sachen und wenn, dann lege dein Risiko fest und wenn du raus bist du raus, dann ist die Party zu Ende. So, das ist immer wieder ein gutes Mantra und solche Momente wie jetzt eben, ja, niemand lernt aus, das will ich damit sagen. Ich, ne, Herr Strehlo und ich, wir sind schon lange, lange unterwegs an den Märkten, aber wir stehen jeden Tag auf und alles ist neu.
Ja, nix ist fix. Das gilt tatsächlich so. Von daher, so Core Satellite kann ich nur empfehlen. Und ich bin ja auch begeistert, dass die Märkte steigen. Ich ziehe die Stop-Loss einfach nach.
Ja.
Also ich weiß, dass ich beim nächsten Crash bestimmt 4-5 Positionen verlieren werde.
Und du willst aber.
Aber ich verliere sie im Gewinn.
Du willst dabei nicht dabei sein, wenn es nochmal richtig kracht.
Ja, nee, ist das nicht auch Costolani-Spruch mit der Straßenbahn? Man soll nicht hinterherlaufen, die nächste kommt bestimmt. Ja, also man natürlich, wenn ich mir angucke, Nvidia, 5 Jahre, 1700x%, ne? Ja, ich wusste vor 5 Jahren auch schon, dass es irgendwie Nvidia gibt, dass die Grafikkarten machen und damals war es, mit den Dingern werden Bitcoins gemeint.
Ja.
So. Habe ich alles gewusst? Habe ich da investiert? Nee, bin ich zu blöd? Wahrscheinlich. Ja?
Nee, noch nicht mal. Ich sag dir, was es gibt Leute, die haben diese 1700%. Weiß ich. Das ist Zufall. Hier reden wir auch über Zufall und Glück.
Ja.
Absolut. Das ist, wir vergessen immer diesen Teil im Leben, dass Zufall und Glück eine Rolle spielen. Du bist zufällig in einem Geschäft und dir rennt jemand in dich rein, der Beutel fliegt runter, du hebst die Sachen auf, man guckt sich an und sagt sich, wow, willst du mich heiraten? So, wisst ihr, der Film. Das passiert wirklich. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass man das berechnen kann. Also ja, Physiker können das vielleicht berechnen.
Jim Simmons kann dir das berechnen.
Aber ihr wisst, was ich meine. Der Zufall bei so einer Nvidia-Sache, der ist doch unfassbar groß. Kann mir doch keiner erzählen. Das ist, wie nennt man das? Rationalisierung. Wenn man dann sagt, ja, mein lieber Herr Schreiber, das hab ich doch damals gewusst, ja. So.
Ja, also vielleicht mal ganz grundsätzlich. Also es sollte jetzt einfach nur also mal so ein bisschen Perspektive auf das Ganze werfen. Also wie ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Person also unglaublich qualifiziert ist in anderen Belangen. Nur, und das ist also quasi jetzt die Empfehlung, die jetzt hieraus entstehen würde, es gibt extra Kanäle für solche Themen. Also ich kann mal hier Juri von Money und Macro mal als sehr gutes Beispiel ins Rennen bringen, die nichts anderes machen, als sich halt mit dieser Makroperspektive zu beschäftigen. Und das ist natürlich halt immer die Frage, die man sich halt stellen muss, ist also quasi, wenn so ein Straight-Out-Aktienkanal, die halt am Ende irgendwie anfängt, so ein Gesamtbild zu zeichnen, was also eine globale Perspektive einnehmen möchte, mit Variablen, die also ins Unendliche, also die umgekippte Acht halt reichen, dann ist halt immer die Frage zu stellen, ist das die richtige Person, um mich hier zu beraten? Also du gehst ja auch nicht mit Herzbeschwerden zum Zahnarzt. Und das ist, was hier auch passiert ist. Deshalb also ganz grundsätzlich die Frage, ja, also das ergibt alles irgendwo Sinn und es ist nicht alles zu 100% verkehrt, aber wenn man halt anfängt, also aus der richtigen Perspektive drauf zu gucken, dann wird halt vieles davon sehr schnell sehr schwammig. Aber auf jeden Fall, und das ist halt quasi das, was wir dann in der nächsten Woche hier machen werden, ist, dass wir uns jetzt tatsächlich, also inspiriert auch durch diese Frage, wohlgemerkt und durch dieses Video, mal anschauen werden, was wären denn überhaupt Gründe dafür, dass so ein Markt steigen könnte. Nur hier jetzt mal mit dieser, also richtigen Präambel dazu, quasi Perspektive auf ein Jahr. Also weil grundsätzlich, also jetzt also für das, was wir hier machen, also wir sind ja auch so eine Börsensendung, die halt den Computer nicht direkt nach Kauf ETFs und das gut schließt, aber dass man sich zumindest mal anschauen könnte, also was wären Gründe dafür, dass die Rallye, so wie sie gerade aktuell läuft, zumindest noch ein bisschen weitergeht, weil das ist ja auch eine ganz entscheidende Sache, je nachdem, wie die Allokation gerade aussieht. Vor diesem Hintergrund wünschen wir jetzt erstmal allen ein schönes Wochenende und hören uns dann nächste Woche Freitag oder wann auch immer ich das hochlade, habe ich schon wieder vergessen, in dem zweiten Teil vom Börsenbunch-Podcast wieder. Und zwar mit 5 spannenden Thesen, wieso der Markt weiter steigen könnte.
Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer nochmal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer in der kommenden Woche am Freitag wahrscheinlich. Und wenn wir schon dabei sind, nutzen wir das Ganze hier auch nochmal ganz schamlos für Eigenwerbung. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt diesem Podcast noch schnell eine 5-Sterne-Bewertung. Und solltet ihr das noch nicht getan haben, geht auf jeden Fall bei YouTube vorbei. Sucht euch da nochmal BörsenbunchTV raus und abonniert den Kanal. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns Dienstag. Macht euch ein schönes Wochenende und bis dahin beste Grüße vom Börsenbunch.